Grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist immer ein Privileg, auch gemeinsam Gottes Wort zu betrachten. Wir sind ja im Johannesevangelium. Ich hoffe, ihr habt das noch so ein bisschen auf dem Schirm. Johannesevangelium ist ja ein wunderbares Evangelium, was im Fokus hat, Jesus, den Sohn Gottes, uns zeigt, wer er ist und auch wofür er in diese Welt gekommen ist. Und es fordert den Menschen heraus, sich mit ihm auseinanderzusetzen, und das Ziel Gottes ist, Menschen zu retten. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Aber es hat auch eine zweite Komponente, nämlich, dass der Mensch auch sich hinwendet zu Jesus als den Retter im Glauben. Und das ist Gnade, dass Gott Menschen ruft, zieht, so wie wir es eben gerade auch in den Zeugnissen gehört haben, dass Gott Menschen herausruft aus dieser Welt, aus der Sünde, aus einem verlorenen, kaputten Leben und ein neues Leben schenkt. Das ist diese frohmachende Botschaft. Das ist diese Botschaft, die uns Hoffnung gibt. Nicht nur für dieses Leben, sondern auch für das Leben danach, in der Ewigkeit. Und darum beschäftigt sich Johannes besonders, nämlich um wer Jesus war und ist und wie man Rettung findet. Das ist das zentrale Thema des Johannesevangeliums. Und wir haben das letzte Mal angefangen, Kapitel 6, Johannes 6 zu betrachten. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne wieder mitlesen. Ich mache nochmal einen Einstieg. Dieses Kapitel 6 ist ein sehr langes Kapitel. Deswegen werden wir das nicht in einem Rutsch durchgehen, sondern Stück für Stück. Und wir haben als der Einstieg in Johannes 6 ist die Brotvermehrung. Wir erinnern uns, dass Jesus lehrte und viele Menschen kamen zusammen. Man schätzt zwischen 10.000 und 15.000 Menschen mit Frau und Kind und Männer. Die Speisung der 5.000 wird es ja genannt, aber es waren wesentlich mehr. Und sie werden gespeist durch 5 Brot und 2 Fische. Und das hat uns gelehrt, dass wenn wir den Herrn Jesus vertrauen, dann kann er aus wenig viel machen. Wir sind hier eine kleine Herde und dennoch kann Gott Großes tun. Es kommt nicht auf uns an. Wir haben einen großen Gott und der auch durch wenig Kraft, durch weniger Anzahl von Menschen vielleicht Großes bewegen kann. Und das ist so schön in diesem Bild zu sehen, dass dieser Junge, der diese 5 Brote und 2 Fische brachte, dass Jesus es nahm, er dankte, brach es und er gab es den Jüngern und sie verteilten es und es wurden alle satt. Aber nicht nur das, wir haben festgestellt am Ende dieser Begebenheit, was war da? Sie sollten etwas aufsammeln, die Brote. Ne? Und wir haben festgestellt, wie viele Jünger hatte Jesus, als er unterwegs war? 12. Und wie viele Körbe wurden danach zusammengesammelt? Zufall? Nein, sondern Jesus kümmert sich auch um seine Leute. Er versorgt auch seine Jünger. Die mussten nicht hungrig gehen. Und das ist das Schöne, dass wenn wir uns mit hineinnehmen lassen in den Auftrag Gottes, dass wir nie hungrig weggehen. Er schickt uns nicht hungrig weg, sondern ihr habt das alle schon erlebt. Wenn ihr jemand anders etwas von Jesus erzählt oder wenn Gott euch gebraucht auf wunderbare Art und Weise, wo ihr sagt, boah, das war nicht ich, das war Jesus. Wer ist da am meisten gesegnet? Wir selbst. Wir gehen mit Freude von dannen, wie es heißt, auch bei vielen Begebenheiten, wo sie von Jesus erzählten in der Apostelgeschichte und sie zogen ihren Weg mit Freude. Ist herrlich. Ja, Gottes Schaufel, hat mal jemand gesagt, ist größer als unsere. Das heißt, wenn wir schaufeln, ist seine Schaufel viel größer. Das heißt, er beschenkt uns noch, indem wir dienen, indem wir anderen Menschen von Jesus erzählen, werden wir selber beschenkt. Das ist nicht unsere Grundmotivation, aber das ist einfach der Segen Gottes. Und der macht reich ohne Mühe. Ja, das ist so herrlich. Und das sehen wir alles in diesem ersten Zeichen, was Jesus hier tat in Kapitel 6. Und dann geht es weiter, gleich am Abend, das hatten wir letztes Mal betrachtet, Vers 16 bis Vers 21, da haben wir gleich gesehen, dass gleich im Anschluss nach diesem wunderbaren Ereignis, wo über 10.000 Menschen gespeist worden sind auf wunderbare Art und Weise, dass Jesus den Jüngern sagt, geht rüber nach Kapernaum, über den See. Sie waren am See Genezareth. Er blieb allein zurück auf dem Berg, um zu beten. Und als sie auf dem Schiff waren und über den See Genezareth fuhren, da gibt es bis heute noch diese wundersamen Stürme, die über die Golanhöhen kommen, vom Norden, ja, wo der See Genezareth plötzlich wie ein, der so schön wie ein Teppich aussehen kann und glatt wie ein Kinderpopo, aber der kann ganz schnell, in kürzester Zeit, kann der zu einem wilden Wasser werden. Und so war es da, sie waren auf dem Boot, sie waren unterwegs und die Wellen schlugen ein, sie fürchteten sich und Jesus geht auf dem Wasser. Und sie sehen ihn und dachten, in einer anderen Begebenheit, er wäre ein Geist, weil das war die einzige logische Erklärung, wie kann man auf Wasser gehen? Hat jemand von euch das schon mal ausprobiert? Ich sehe keinen. Warum nicht? Weil es nicht funktioniert. Aber Jesus konnte auf dem Wasser gehen, weil er der Schöpfer Himmels und der Erde ist und alles ihm untertan ist. Er kann zu den Wellen sprechen, seid still und sie sind was? Still. Und so geht Jesus auf dem Wasser, die Jünger sehen ihn und was sagt Jesus zu ihnen? Etwas ganz Wichtiges, was wir heute auch gerade in der Corona-Zeit besonders vielleicht erfahren sollten. Was sagt er zu ihnen? Fürchtet euch nicht. Warum nicht? Warum müssen wir uns nicht fürchten als Christen? Weil Jesus da ist. Weil er alles in seiner Hand hat. Und er sagt zu uns, zu dir heute Morgen, fürchte dich nicht. Und das hat mal jemand ausgerechnet, ich habe es noch nicht nachgeprüft, aber es soll 366 Mal in der Bibel vorkommen. Also für jeden Tag des Jahres, selbst das Schaltjahr, haben wir diese Zusage von Gott, fürchte dich nicht. Weil wir sind alle was? Furchtsam. Wir haben alle Angst. Und Jesus spricht hinein in diese Situation und sie nehmen ihn ins Boot und sobald sie ihn ins Boot genommen haben, sind sie am Land. Auch das ein Wunder Gottes. Das war der Hintergrund. Und jetzt kommt Jesus, und das lesen wir heute, also wir werden diesen Abschnitt jetzt von Vers 22 bis zum Ende, den können wir natürlich nicht in einem Schwung durchlesen, das sind bis Vers 71, aber wir werden ihn so häppchenweise durchgehen. Weil da steckt so viel drin. Denn Jesus kommt jetzt zurück wieder zu diesem Wunder, was er tat. Zu der Brotvermehrung. Und er geht in einen Dialog mit den religiösen Juden. Wir haben festgestellt, wenn immer im Johannesevangelium Johannes davon spricht, die Juden, dann meint er nicht das breite Volk, die große breite Masse, sondern er meinte die Religiösen. Und wenn ihr mal hineinschaut in die Bibel, in Kapitel 6, Vers 59, da heißt es, dass Jesus jetzt, nachdem er mit den Jüngern zurück nach Kapernaum kam, er war in der Synagoge, in dem Haus Gottes sozusagen. Das lesen wir in Vers 59. Die sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Und damals war es so, und ich mache das heute auch so ein bisschen, ich bin ja ein bisschen anders, wenn ich predige, ich nehme euch mit, ich stelle auch Fragen. Das war damals in der Synagoge genauso. Jesus stieg in einen Dialog mit dem religiösen Volk. Die konnten reden mit ihm und er stellte Fragen, sie konnten Fragen stellen. Und so erklärte ihnen jetzt praktisch die wahre Bedeutung von der Brotvermehrung, dass es nicht nur darum ging, Menschen satt zu machen. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, dass es den Menschen physisch gut geht. Als erstes. Das war nicht sein Anliegen. Sondern Jesus ist in die Welt gekommen, als das lebendige Brot aus dem Himmel gekommen. Damit Menschen geistlich, seelisch satt werden. Das war sein Auftrag. Aber das haben sie nicht verstanden. Und wir hätten es auch nicht verstanden, wenn Gott uns nicht unseren Verstand geöffnet hätte. So wie in Johannes 4 ist eine ähnliche Situation, könnt ihr euch vielleicht erinnern, als die Frau am Brunnen war und Jesus spricht von Wasser und sie sagt, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr zum Brunnen muss. Immer die Lauferei, Wasser holen. Weil Jesus hatte nämlich gesagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und wenn du davon trinkst, wirst du was? Nimmermehr dürsten. Ist das Luther? Weiß ich jetzt nicht. Du wirst niemals dürsten. Die Frau sprach die ganze Zeit von Wasser. Er sprach von dem lebendigen Wasser. Sie konnte es nicht sehen, wir können es nicht sehen, es sei denn, Gott öffnet dir die Augen und du fängst an zu sehen. Mit dem Herzen. In dem Moment verstehst du, es geht um mehr als nur, dass Jesus kommt und uns satt macht. Mit Brot und mit Wasser. Dass es uns gut geht, physisch. Sondern Jesus ist gekommen, um den Menschen zu retten in seiner Seele, in seinem Herzen. Wir brauchen Rettung. Und darum geht es jetzt. Also Jesus nimmt dieses Brot, diese Brotvermehrung als Grundlage, um jetzt zu erklären, worum es eigentlich wirklich geht. Und das wollen wir jetzt anfangen zu lesen. Und ich möchte vielleicht euch drei Fragen, die uns beschäftigen werden, in diesem Text mit auf den Weg geben. Die werden wir nicht alle drei jetzt beantworten, aber so Stück für Stück. Aber es werden drei Fragen sein, die Jesus versucht zu erklären in diesem Beispiel der Brotvermehrung mit den Juden. Die erste Frage ist, wer ist das Brot des Lebens? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wer ist das Brot des Lebens? Wir kennen alle die Antwort, die wir hier sitzen. Jesus. Ja? Das zweite ist, was bewirkt das Brot des Lebens? Was passiert, wenn ein Mensch von diesem Brot isst? Was bewirkt das in meinem Leben? Wir haben eben von Annika gehört, ja? Ihr Leben hat sich was verändert, als Jesus sie gefunden hat. Aber wie geschieht das genau? Und was geschieht? Das wird uns alles in unserem Text erklärt. Nicht heute, aber im Laufe der Zeit, wenn Gott Gnade schenkt, werden wir dieses ganze Kapitel 6 Stück für Stück durchgehen. Und das Dritte, auch eine ganz wichtige Frage, ist, also wir haben gesagt, wer ist das Brot des Lebens? Was bewirkt das Brot des Lebens? Und wie bekomme ich das Brot des Lebens? Wie wird es Teil von mir? Wie kann es erfahrbar werden? Das sind drei wichtige Fragen, die Jesus den Juden damals und uns heute Morgen hier versucht zu erklären. Und die sind lebensentscheidend. Die sind so voller Gewicht, dass alles andere in dieser Welt, was für Menschen wichtig ist, verblasst. Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt und auch drüben, oder zuhört im Internet irgendwann, dass jeder am Ende diese drei Fragen klar beantworten kann. Wer ist das Brot des Lebens? Was bewirkt das Brot des Lebens? Und wie bekomme ich es? Das sollte jeder beantworten können, der ein Jesus-Nachfolger ist. Und der Herr Jesus nimmt uns jetzt mit hinein in diese Begebenheit. Und ich möchte mit euch zu Anfang lesen ab Vers 22 und wir lesen mal bis Vers 34, weil da finden wir, wo Jesus sozusagen den Einstieg macht in diesen Dialog. Er setzt erstmal so eine Grundlage, ein Fundament, worauf er das ist sozusagen die Grundlage, wo er dann seinen Dialog aufbaut. Also er setzt erstmal einiges voraus. Er haut so ein paar Dinge raus sozusagen, wo die Leute erstmal sagen, boah, wie geht das denn? Und dann tut er das erklären. Ich finde, da kann man sehr viel lernen. Auch im Umgang mit Menschen, die wir auf der Straße treffen zum Beispiel. Oder wenn wir in Kontakt mit Menschen kommen. Oft überstülpen wir sie schon mit dem Weg dahin. Aber sie sind noch nicht hungrig. Sie sind noch nicht durstig. Und wir versuchen ihnen etwas zu geben, wo sie gar keinen Hunger nach haben. Und wir wundern uns, dass die Leute so abweisend sind oder manchmal auch sogar aggressiv werden. Weil wir ihnen schon etwas geben wollen, wo sie noch gar nicht die Notwendigkeit sehen. Und Jesus macht das ganz anders.
Er spricht über Wasser, er spricht über Brot. Die Leute konnten dazu Beziehungen, die hatten Beziehungen dazu, das war lebensnotwendig, da lebten sie drin. Und er benutzt diese Plattform, um dann auf das lebendige Brot, auf das lebendige Wasser zu kommen. Er macht sie hungrig. Ja? Möchtest du, dass ein Kamel oder ein Pferd trinkt, dann gib es ein bisschen Salz. Oder auch wir, wenn wir nicht genug trinken. Ja? Nimm ein bisschen Salz und du wirst sofort durstig. Und Jesus macht das so, er gibt ein bisschen Salz, dass die Leute anfangen zu fragen. Und da können wir viel lernen. Aber lasst uns den Text lesen. In Johannes Kapitel 6, Vers 22. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eines. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kamen aber andere Boote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Ein wunderbarer Satz. Sie suchten Jesus. Die Frage ist nur, warum? Warum suchteten sie Jesus? Das werden wir herausfinden, indem Jesus in diesem Dialog steigt. Aber prinzipiell, ein Mensch macht sich erst dann auf die Suche, wenn Gott ihn anrührt. Weil es heißt, dass niemand, in Psalm 15, 14 heißt es, dass niemand Gott sucht. Keiner macht sich wirklich auf die Suche. Es sei denn, Gott rührt das Herz an, dass der Mensch anfängt zu suchen, sich Fragen zu stellen über das Leben. Also Gott ist es der anrührt. Gott ist der Menschen in Bewegung bringt, dass sie anfangen zu suchen. Römer 3 ist das, glaube ich, auch, dass da keiner ist, der sucht. Und da ist auch keiner, der Gutes tut. Und es geht weiter. Sie machen sich auf die Suche nach Jesus. Haben wir gelesen. Und dann heißt es weiter, und Vers 25, und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach. Und jetzt hört mal genau hin, was Jesus zu ihnen sagt. Sie fragen ihn, wie bist du hierher gekommen? Sie haben gesehen, die Jünger waren weggefahren mit dem Boot, aber er nicht. Wie ist er da hingekommen? Aber Jesus geht gar nicht auf dieses Argument ein. Er hätte jetzt sagen können, naja, ich bin auf dem Wasser nach Kapernaum gegangen. Kein Problem. Die hätten gesagt, boah, der kann sogar auf dem Wasser gehen. Nicht nur Brot vermehren, der kann sogar auf Wasser gehen. Aber das macht Jesus nicht. Jesus ist anders. Wir hätten das vielleicht gemacht, um ein bisschen zu zeigen, wir haben es drauf. Aber Jesus ist anders. Er sagt folgendermaßen, er antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich. Und wenn immer das wir in der Bibel finden, heißt so viel wie Amen, Amen. Das, was jetzt kommt, ist wirklich super wichtig. Alles, was Jesus sagte, war wichtig. Aber wenn er wahrlich, wahrlich sagt, dann meint er damit, hört genau hin. Hört genau zu, was Jesus sagt. Ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wir haben festgestellt, in Johannes 2 heißt es, dass Jesus sich den Menschen nicht anvertraute. Warum nicht? Weil er ihre Herzen kennt. Jesus sah hindurch, durch ihr Interesse an ihm, in ihr Herz. Sie wollten einen Jesus, der sie satt macht, der ihnen Brot gibt. Und er sagt hier interessanterweise nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Wisst ihr, wir haben ja versucht zu erklären, habe ich zumindest, dass die Zeichen, Johannes wählt 8 Zeichen im Johannesevangelium. 7 vor der Kreuzigung, 1 nach der Kreuzigung. Um zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Diese Brotvermehrung hatte zum Ziel, dem Menschen zu sagen, ich bin der Sohn Gottes, ich habe die Macht, aus wenig viel zu machen, weil ich der Schöpfer bin, weil ich vom Vater aus der Ewigkeit in die Zeit gekommen bin. Das hatten sie nicht verstanden. Sie wollten Jesus, der ihnen Brot gibt. Das reicht. Aber dafür ist der Herr Jesus nicht in diese Welt gekommen. Und der Jesus greift das auf und sagt, ihr habt das Zeichen nicht gesehen, sondern ihr kommt zu mir, weil ihr gegessen habt und gesättigt worden seid. Und jetzt haben wir hier den Einstieg, was ich gesagt habe, wie er dieses physische Sattwerden benutzt, um auf eine viel tiefere Not in das Leben der Menschen hineinzusprechen. Er sagt hier im nächsten Satz, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Ich wollte eigentlich noch ein kleines Bild, um euch so ein bisschen wieder mitzunehmen, ein Bild zeigen in Bezug auf das Volk Israel sah nur die äußere Fassade, sie sahen nur das Äußere, aber sie erkannten nicht den Kern, warum Jesus kam. Es war mal ein Mann, der wollte einen Heiratsantrag seiner Frau machen. Und wollte das nicht so 0815 machen, sondern er hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie das so ist, man sucht den richtigen Moment, ich weiß nicht, wie es bei Lena und Oman war, ob er auch so kreativ war, aber zumindest hat er so überlegt, wie kann ich das am besten meiner zukünftigen Frau machen, sodass dass sie Ja sagt. Das ist ja das Ziel, ne? Und er hat erstmal natürlich einen schönen Ring gekauft und den Moment abgewartet, aber er wollte diesen Ring nicht nur so übergeben, das wäre ja zu offensichtlich, sondern er kaufte dazu noch eine wunderschöne Box, also so eine Kiste. Ja? Und da packte er den Ring rein, in diese schöne Box. Und dann kam der Moment, wo er dann den Antrag stellen wollte, also, und er dachte, ich gebe ihr einfach so die Box. Ohne viele Worte. Er kniete nieder, gibt ihr die Box. Die Frau, die zukünftige, sieht diese Box und sagt, oh Schatz, die ist aber wunderschön. Nimmt die Box. Und was macht sie nicht? Sie macht sie nicht auf. Sie nimmt diese Box und sagt, Schatz, die ist wunderbar, die passt wunderbar in mein Regal. Und stellt sie ins Regal. Der Mann war natürlich nicht damit so begeistert, weil sie hat die Botschaft nicht verstanden. Sie dachte, er macht ihr ein Geschenk, eine schöne Box. Und so ist das oft im Leben. Ja? Wir schauen oft auf die Box, das ist ja oft auch in unserem Christenleben. Wir sehen die Umstände, wir sehen vielleicht äußere Dinge, aber wir vergessen das Wesentliche. Der Ring. Jesus. Und wisst ihr, oft kommen Streitigkeiten genau aus diesem Grund. Wir schauen auf das Unwesentliche, anstatt auf das Wesentliche zu schauen. Kann das sein? Wir drehen uns oft um Randdinge im christlichen Alltag, anstatt auf das Wesen zu schauen. Nämlich Jesus selbst. Da können wir viel von lernen. Aber hier sehen wir, sie sahen die Box, sie sahen das Brot, aber sie sahen nicht den, der das Brot, das lebendige Brot ist. Sie haben das Wesentliche nicht gesehen. Und wir tun gut daran, wenn wir in Gemeinschaft treten, in der Gemeinde, dass wir uns immer gegenseitig erinnern daran, wir sind hier, weil Jesus hier ist. Wenn Jesus nicht hier ist, dann ist das hier Schall und Rauch. Wenn er nicht in unserer Mitte ist, dann können wir einen schönen Gottesdienst feiern, aber der hat überhaupt keinen Wert. Das ist hart, ne? Aber es ist real, es ist so. Wenn Jesus nicht in der Mitte ist, wenn Jesus nicht unter uns wohnt, in meinem Herzen, wie auch in unserer Gemeinde, dann können wir so viele Gottesdienste feiern, wie wir wollen. Jesus steht irgendwo draußen, klopft an, hey Leute, lasst mich mal rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder selber erinnern, aber auch einander ermutigen und sagen, wir sind hier, weil Jesus uns gerufen hat. Wir sind hier, weil er uns begegnen möchte, nicht weil wir in erster Linie Menschen begegnen wollen. Wir sehen natürlich Menschen auch Jesus in den anderen, aber in erster Linie kommen wir hier, weil Jesus uns begegnen möchte. Sind wir davon überzeugt? Einer wenigstens. Ich hoffe ein paar mehr. Ja? Und wenn, wenn der Herr Jesus uns nicht sein Wort aufschließt, wenn er nicht zu uns spricht, dann kann ich so viel reden, wie ich will. Weil es wird nichts bewirken. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Sein Wort, ja? Nicht mein Wort. Sein Wort. Und wenn er nicht redet, dann wird das nichts verändern in unserem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder konzentrieren auf das Wesentliche von Gemeinde oder von Christsein. Er soll das Zentrum sein. Nicht die Box ist das Entscheidende. Die Verpackung ist nicht das Entscheidende. Der Inhalt, darum geht's. Und so sehen wir hier also, Jesus sagt hier in Vers 27, wirket nicht für die Speise, die vergeht. Was wollte er damit sagen? Er sagt, Leute, investiert euer Leben nicht in Dinge, die am Ende euch nicht weiterbringen. Sie sind zeitlich. Die Welt und die Freude dieser Welt wird was? Vergehen. Aber sein Wort bleibt ewig. Also hier sehen wir, Jesus öffnet sozusagen eine Tür. Er sagt, wirkt nicht für die Speise. Wir könnten jetzt eine ganze Predigt drauf machen, haben aber nicht die Zeit für. Aber heißt das jetzt für mich als Christ, ich brauche nicht mehr arbeiten gehen? Ja, sagt er hier, wirkt nicht für die Speise, die vergeht. Ich gehe jeden Tag arbeiten bei den Stadtwerken. Das heißt aber auch in anderen Textstellen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja, also, okay. Was wollte der Herr Jesus sagen? Er wollte damit sagen, dass wenn du gläubig wirst, dann bekommt deine Arbeit, die du tust, für die Stadtwerke, für, wo bist du? IT oder irgendwo anders, sie bekommt den wahren Wert. Das heißt, ich arbeite dann nicht für die Stadtwerke, sondern ich arbeite für Jesus. Ja? Versteht ihr mich? Die Arbeit bekommt einen neuen Stellenwert. Wir arbeiten nicht, um Geld zu verdienen, damit wir reich werden, sondern wir arbeiten, um unsere Familie zu ernähren, um die Gemeinde zu unterstützen, um arme Menschen zu unterstützen und so weiter. Sie bekommt einen neuen Stellenwert. Aber es heißt nicht, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern wirklich für die Speise, die uns ewiges Leben bringt. Also er sagt, wenn du gläubig wirst, und da kommen wir schon zu dem Punkt, was bewirkt das Evangelium in mein Leben? Ich bekomme eine neue Haltung zur Arbeit. Also Jesus nimmt dieses Bild und sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Aber sie wird nur bekommen durch wen? Das wird hier auch ganz klar gesagt. Die der Sohn des Menschen euch geben wird. Die findest du nicht irgendwo, sondern die muss dir gegeben werden. Und das ist Jesus, der uns diese Speise geben will. Also hier sehen wir, er eröffnet sozusagen eine neue Perspektive. Er nimmt sie weg von dem täglichen Brot, von dem Sattwerden und er sagt, ihr braucht etwas viel, viel Wichtigeres in eurem Leben. Ihr braucht mich. Und wenn ihr mich habt, dann ändert sich alles in eurem Leben. Eure Haltung zum Leben, zur Arbeit und so weiter. Jetzt geht's weiter. In Vers 28, wir sind ja noch im Textlesen eigentlich, aber ich fange schon an, so ein bisschen da ein paar Sachen mit hineinzunehmen. Da sprachen sie zu ihm, also das ist jetzt die Reaktion der Juden, des religiösen Volkes, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Es ist interessant. Jesus sagt, ihr müsst etwas bekommen. Und wie reagieren sie drauf? Was müssen wir tun? Wir wollen uns nicht gerne was schenken lassen. Kann das sein? Oder wenn wir was beschenkt bekommen, haben wir immer das Gefühl, ich muss dem ja was zurückgeben. Ich bin jetzt in der Pflicht. Habt ihr das auch manchmal das Gefühl? Ja? Und die Juden waren nicht anders. Jesus wollte ihnen Speise geben, die ewig hält. Und sie reagieren drauf, was müssen wir tun dafür? Und das Evangelium, da geht es nicht um das Tun, sondern das Empfangen. Ich empfange etwas. Aber der Mensch möchte gerne selber was dazu tun. Und wie viel Mühe gibt sich jeder einzelne Mensch, irgendwie da irgendwas zu bewegen in diese Richtung, indem er etwas tut. Und jetzt kommt die Antwort, die der Jesus sagt. Jesus antwortet und sprach, Vers 29 zu ihm, dies ist das Werk. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das war die Antwort. Da steckt wesentliche Wahrheiten drin. Wir sprechen jetzt über die Grundlagen. Ja? Also die werden noch entfaltet, aber wir sprechen jetzt von den Grundlagen. Also dies ist das Werk Gottes. Nicht, das ist das Werk deiner Tat. Das ist etwas, was du nicht tun kannst, sagt Jesus ihnen. Sondern das ist etwas, was Gott tut. Und was tut er? Er sagt hier, dies ist das Werk, dass ihr an den glaubt. Ja? Also hier geht es nicht um Tun, um Ackern, um Erreichen, um die Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun, sondern er sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr glaubt. Und jetzt füllt er diesen Glauben nicht mit irgendwas, ne? Jetzt kann sich jeder selber ausmalen, was muss ich denn glauben, sondern er füllt das mit dem Inhalt, an wen? Was ist denn der rettende Glaube? Der rettende Glaube ist, dass ihr glaubt, dass er, wie heißt es hier? Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er, Gott, gesandt hat. Also an Jesus. Rettender Glaube aus der Bibel ist gekoppelt mit der Person Jesu Christi. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mensch geworden, aus der Ewigkeit in die Niedrigkeit gekommen, um uns aus unserer Niedrigkeit in seine Herrlichkeit zu holen. Das ist das Evangelium. Das heißt, es ist verknüpft mit dem Wesen und dem Menschwerdung Gottes in Jesus Christus wurde er Mensch. Und wir werden später sehen, wie die Juden damals darauf reagierten. Sie sagen mich, ist das nicht Jesus, der Sohn des Josef und der Maria? Kannten wir ihn nicht? Der hat doch mit uns gespielt auf dem Spielplatz. Der ist doch Zimmermanns Sohn. Wie kann der denn sagen, er kommt aus dem Himmel? Das war die Reaktion. Und so ist es heute noch mit vielen Menschen. Sie sagen, Jesus, ja okay, hat gelebt. Aber Sohn Gottes? Nee. Das geht ein bisschen weit. Er war ein Prophet, ein guter Mensch, ein Lehrer. Aber Sohn Gottes und Retter der Welt? Das nicht. Vers 30, da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Also sie wollten Beweise. Sie hatten gerade gesehen, wie Jesus 10.000 Menschen gespeist hat mit 5 Broten und 2 Fischen. Und übrigens, diese Fische waren kleine Sardinen. Also, ne, die waren wirklich mickrig. Im Urtext. Das waren jetzt nicht Monsterfische, sondern die waren echt klein. So Sardinen. Hatten sie gerade erlebt. Sie haben selber davon gegessen. Und jetzt sagen sie zu ihm, da sprachen sie, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Und wie das so häufig ist, werden die Leute plötzlich sehr religiös, wenn man über solche wichtigen Fragen spricht. Und sie führen gleich ein Argument an. Und Jesus benutzt dieses Argument und das wird dann entfaltet. Sie zitieren die Begebenheit aus dem Alten Testament, wo Gott das Volk Israel durch die Wüste führte und auf übernatürliche Weise versorgte, durch die Wachteln und durch das Brot, das Manna. Und sie zitieren hier Folgendes, da sagen sie, unsere Väter aßen das Manna, Vers 31 in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Sehr interessant, diese Aussage. Was das implizierte war, dass sie glaubten, dass Mose ihnen Brot gab. Wo kam denn das Brot her? Wer hat ihnen das Volk Israel auf wunderbare Weise 40 Jahre lang versorgt? War das Mose? Es war Gott. Durch Mose. Wobei Mose relativ wenig daran beteiligt war. Eigentlich gar nicht. Sondern jeden Morgen war es da und am siebten Tag oder am sechsten Tag war es für zwei Tage da, damit sie am Schabbat nicht sammeln mussten. Und das 40 Jahre lang. Und daraus folgerten sie oder zogen sie Schlüsse. Und da finde ich auch, das finde ich auch sehr wichtig für uns. Sie haben zwar das Wort Gottes gehabt, aber sie haben es falsch interpretiert. Und aus einer falschen Interpretation oder Auslegung, sagen wir mal, des Wortes Gottes folgt was? Fehlverständnis in deinem Verhalten, in deinem Handeln. Verstehe ich etwas falsch, tue ich aufgrund von falschen Tatsachen etwas tun, was falsch ist eigentlich, am Ende auch falsch sein wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen uns immer wieder auch in das Wort Gottes hineintauchen, weil das ist unsere Basis, das ist unser Fundament. Verstehst du etwas falsch aus dem Wort Gottes, hat das zur Folge, dass du auch falsch handelst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes intensiv beschäftigen, nicht nur mal ein paar Minuten lesen und denken, ja, jetzt haben wir es und jetzt haben wir unsere Pflicht erfüllt, sondern grabe tief im Wort Gottes. Das springt nicht alles so dir entgegen. Mir jedenfalls nicht. Es braucht Zeit. Und viel intensives Studium. Nimm dir die Zeit. Sie ist Gold wert. Es lohnt sich, in das Wort Gottes zu graben. Weil dann entdecken wir, wie reich das Wort Gottes ist. Und wie wunderbar, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Weil ich glaube, dass viele Probleme, die wir in unserem Alltag erleben, im Christenleben auch erleben, rühren daher, dass wir ein Fehlverständnis oder ein falsches Verständnis von Gott haben. Und wer kann das korrigieren? Das kann nur das Wort Gottes selbst korrigieren. Aber ich muss mich damit beschäftigen. Das reicht nicht, wenn ich das unter das Kopfkissen lege und mich darauf drauflege und denke, vielleicht schlafe ich mal in der Nacht drüber. Sondern es heißt lesen, sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, speisen, essen, immer wieder neu von dem Wort Gottes. Und das fängt an, in unserem Herzen Veränderung zu schaffen, dass wir eine größere und richtige Sicht von Gott bekommen. Und je mehr das geschieht, desto mehr übt es Einfluss auf meinen Alltag. Wenn ich sage, fürchte dich nicht, wenn Jesus das zu uns sagt, dann steckt dahinter, dass er in all seiner Größe, in all seiner Herrlichkeit über uns wacht. Aber wenn ich diese Herrlichkeit nicht kenne oder ein falsches Verständnis davon habe, dann hilft mir das fürchte dich nicht auch nicht. Dann fürchte ich mich trotzdem. Aber je größer meine Sicht von dem Herrn Jesus und seiner Herrlichkeit wird, desto mehr wirkt es sich in meinem Leben aus, wenn er zu mir sagt, fürchte dich nicht. Oder nicht? Versteht ihr? Und das wächst aus dem Wort Gottes heraus. Da wird das genährt. Da offenbart sich Gott in seiner Herrlichkeit. Und deswegen ist es so schön, dass er uns sein Wort gegeben hat. Also, und jetzt fängt an, Jesus dieses Bild, was sie benutzen, zu korrigieren. Ja, er fängt jetzt an, Leute, ihr geht da in eine falsche Richtung. Ihr habt zwar das Wort Gottes, aber ihr versteht es falsch. Und er fängt jetzt an, in Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Es ist so genial. Ich finde das so spannend, wie der Herr Jesus da drauf eingeht, auf deren ihre Argumente. Er korrigiert erstmal, er sagt, Leute, Mose hat euch das Brot nicht gegeben, sondern mein Vater. Und er gibt, und jetzt erklärt er, anhand des Alten Testamentes, dass alles, was im Alten Testament an Wundern, Zeichen und Dingen, die dort geschehen sind, immer ein Ziel hatten. Nämlich welches? Was war das Ziel im Alten Testament? Wozu haben wir das Alte Testament? Wenn es nicht so wichtig ist, dann könnten wir es ja ignorieren oder sogar rausnehmen. Was ist das Ziel des Alten Testamentes?
Genau,
alles bewegt sich auf den Messias, auf den kommenden Messias zu, auf den Retter. Das können wir nachlesen, 1. Korinther 10, Vers 2 und 3. Da wird mich bezogen auf dieses Ereignis der Wüstenwanderung. Da heißt es in Vers 10, Kapitel 10, 1. Korinther 10, 1, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter, also jetzt bezieht er sich auf das Volk Israel, alle unter der Wolke waren, also die Wolke, Feuersäule, Wolkensäule, Schechana, die vor ihnen herging, und alle durch das Meer hindurchgegangen sind, also durch das Rote Meer, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden, und alle, jetzt kommt entscheidender Satz, und alle dieselbe geistliche Speise aßen, bezieht sich hier auf das Manna, physisch, und alle denselben geistlichen Trank tranken, das bezieht sich auf den Felsen, wo das Wasser herauskam. Und jetzt kommt die Antwort darauf. Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Sehr interessant. Wollt ihr noch einen Beweis? Dann schlagt auf Lukas 24. Als die Jünger weggingen und enttäuscht waren, weil Jesus gestorben war, sie gingen zurück auf den Weg nach Emmaus. Und Jesus gesellt sich zu ihnen, nachdem er auferstanden war. Und dann sagt er, und er gesellt sich zu ihnen, er hört, was sie reden und so, und dann sagt er Folgendes, in Kapitel 24, Vers 25. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, da spricht er übrigens auch von uns. Ja, auch von mir. Wir sind, und ich bin unverständlich und ich bin auch träge. An alles zu glauben, und jetzt erklärt er das, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden, zum Beispiel Jesaja 53, und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und jetzt erklärt er das. Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er, Jesus, ihnen, alle Schriften, das, was ihn betraf. Der Schlüssel im Alten Testament, wenn du das verstehen willst, ist Jesus. Du sagst, aber Jesus war doch noch gar nicht geboren. Aber alles führte hin zu diesem einen, zum Kommen des Messias. Sehr interessant. Und Jesus benutzt das jetzt. Er sagt zu den Juden, den religiösen Juden in der Synagoge in Kapernaum, er sagt, ihr habt es nicht verstanden. Das Brot, was vom Himmel kam, das bin ich gewesen. Ich bin es. Ich bin die Antwort. Ich bin der Schlüssel in diesem Bild, in diesem Wunder, was Gott damals dem Volk Israel zuteil werden hat lassen. Und er geht weiter in Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Wir könnten jetzt denken, jetzt haben sie es verstanden. Ja? Jetzt hat es Klick gemacht. Sie wollen dieses Brot. Aber leider werden wir feststellen im nächsten Abschnitt, dass sie es nicht verstanden haben. Sie dachten immer noch über das physische Brot nach, das Jesus hier verspricht. Sie wollten nicht hungrig sein, sondern sie wollten satt sein. Aber sie wollten in ihrer Seele nicht gesunden. Und hier sehen wir also die Grundlage, die Jesus erstmal schafft. Er macht sie sozusagen nicht hungrig, er macht sie durstig, er eröffnet sozusagen eine Wahrheit über sich selbst. Und darauf baut sich der nächste Block jetzt, der wird sein von Vers 35 bis 59, wo es darum geht, wo er das genau erklärt, was denn jetzt heißt, dass Jesus das lebendige Brot Gottes. In Vers 35 sagt er, da sprach er zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und hier haben wir das erste Ich Bin von sieben im Johannesevangelium. Und dieses Ich Bin, wissen wir, Ego, Emi, im Lateinischen heißt Ich Bin, das ist der Name Gottes. Wo Mose in 2. Mose 3 fragt, wie ist dein Name? Wer hat mich gesandt? Was sagt Gott zu ihm? Ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Und Jesus sagt hier, ich bin Gott. Und ich bin das Brot des Lebens. Und dann entfaltet er das, was das bedeutet. Da kommen wir dann zu der ersten Frage, ich bin das Brot des Lebens. Und dann diese drei Fragen, die wir gestellt haben, wer ist das Brot des Lebens, was bewirkt das Brot des Lebens, wie bekomme ich das Brot des Lebens. Ich möchte hier einen Schnitt machen, so gerne ich mit euch weitermachen würde. Aber ich möchte euch ermutigen, lest weiter. Beschäftigt euch mal mit dem Kapitel 6. Weil das Tragische ist ja, das haben wir schon am Anfang gesagt, dieses Kapitel 6 ist ein Wendepunkt im Leben des Dienstes des Herrn Jesus. Am Ende von Kapitel 6, das ist so traurig, am Anfang speist er so viele Menschen und die werden alle satt. Am Ende heißt es, und viele drehten den Rücken, kehrten um und gingen nicht mehr mit ihm. Und er wendet sich zu seinen Jüngern und sagt, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, ja, wohin sollen wir gehen? Ich hoffe, das ist auch deine Antwort. Dass du sagst, Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus. Und das wünsche ich mir. Für mich persönlich, aber auch für euch. Dass ihr nie zu diesem Punkt kommt, wo ihr sagt, es lohnt sich nicht, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass wir immer, auch wenn die schwierigsten Zeiten unseres Lebens kommen, die mögen sehr unterschiedlich sein, dass wir immer sagen am Ende, Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich habe geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Weil das ist die einzige Hoffnung, die einzige Rettung, die wir haben. All dem Kaputten, was uns begegnen mag, was Gott zulässt und wo wir auch durch Schwierigkeiten gehen, dass wir immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen. Und das wird entscheidend davon geprägt sein, wer Jesus für dich ist. Ist er der Sohn Gottes? Ist er für dich das Brot des Lebens? Und dann später in den Text geht es dann weiter, wer von mir isst, der wird niemals hungrig sein. Und wer von mir trinkt, wird niemals durstig sein. Das verspricht uns Jesus. Aber es heißt, iss von ihm, trink von ihm, nimm ihn auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, heißt es in Johannes 1, Vers 12. Wie geht es da weiter? Denen gab er Macht, was? Gottes Kinder zu sein. Du bist ein Kind Gottes, aber du musst ihn aufnehmen. Essen. Trinken, ihn einladen, ja, zu sagen, Herr, komm in mein Leben. Ich bin kaputt, ich brauche dich, ich bin hungrig. Ich habe mich versucht, in der Welt satt zu essen, aber es lässt mich immer hungrig zurück. Jesus ist der Einzige, von dem, wenn du isst und an ihn glaubst, dich satt machen kann auf ewig und du wirst niemals mehr hungern. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Für zwei von uns. Nein. Nein. Gibt noch einen dritten. Ja? Ihr könnt ruhig sagen, ja, das ist es. In Afrika würden die jetzt alle sagen, Amen. Ja, und würden aufstehen und tanzen. Keine Ahnung. Müsst ihr mal mitkommen nach Afrika, das ist so herrlich. Die leben das richtig mit Fleisch und Blut. Wir sind da ein bisschen zurückhaltender in Deutschland. Lass uns hier schließen und beten und dann kommen wir zum Abendmahl. Und ja, die Zeit rennt, der zweite Gottesdienst fängt um 12 an, deswegen wollen wir da nicht gleich durchstarten, habe ich mich die nächste Predigt. Aber lass uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast und dass er gekommen ist, um Brot zu sein für uns. Wasser, lebendiges Wasser zu sein. Und Herr, wir wollen immer wieder lernen, auch zu trinken und zu essen von dir. Denn du bist der Einzige, der unsere Seele, unser Leben wirklich satt macht. Danke, dass du uns neues Leben schenken möchtest und geschenkt hast und dass dieses Leben auch ein Leben ist, das erfüllt ist. Trotz Schwierigkeiten, trotz Nöte, trotz Herausforderungen im Alltag, sagst du zu uns heute Morgen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und das gibt uns Mut, Hoffnung, Freude in unser Leben, Kraft, den Alltag jeden Tag neu zu gestalten. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.